Welcome back to another.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up Puff. Guten Tag, Walter.
Hi, Martin.
Wir sind wieder zurück.
Ja, wir sind wieder hier.
Wie du schon vor 100 Folgen sagtest, wird es eine Gewohnheit.
Das stimmt. Diesmal ist es ein bisschen schwierig, denn wir hatten etwas, das schlimmer war als das, was sie Covid nennen.
Ja. Der Feind kann in so vielen Bereichen zuschlagen.
Ja.
Ich habe erst diese Woche wieder erkannt, dass wir völlig von Gott abhängig sind und sein müssen.
Unbedingt. Wir leben jedenfalls in einer sehr, sehr interessanten Zeit. Früher bekam man eben eine Grippe und damit hatte es sich dann.
Ja.
Aber diese Sachen jetzt wollen einfach nicht aufhören. Was immer das auch ist und was sie da gemacht haben, welches Toxin da eine Rolle spielt, lass uns das gar nicht anschneiden. Lass uns einfach sagen, dass Gott uns da durchhilft.
Amen. Lass uns beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für eine erneute Gelegenheit, dein Wort zu besprechen. Und wir freuen uns auf den Tag, an dem du kommst, um uns zu holen. Wir haben hier eine Arbeit zu tun und bitten dich deshalb, uns dabei zu helfen, indem du mit dem Heiligen Geist unseren Verstand erleuchtest und unser Reden führst. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Wir
hatten so viele Anfragen, doch bitte wieder eine Fragestunde zu machen, stimmt's? Und so entschieden wir uns, wieder eine zu machen. Es gibt immer noch so viele Fragen. Wir versuchten schon viele davon übers Internet zu beantworten, aber einige tauchen immer wieder auf. Also legen wir doch los.
Eine der ersten Fragen, die ich immer wieder vergesse, dir zu stellen.
Ja.
Viele Leute wollen wissen, was das hier ist in diesem Rahmen.
Was das für ein Bild ist.
Ja.
Und warum das wichtig ist? Lass es mich einmal so ausdrücken. Das ist ein ganz besonderes Bild. Denn 2017 war das Jubiläumsjahr zum Gedenken an die Reformation.
Yes.
500 Jahre Reformation am Oktober 2017. Es war das erste Mal, dass die protestantische Welt und der Katholizismus es im Grunde zusammen feierten. Im Grunde feierten sie die Heilung einer Wunde. Ich weiß nicht, ob das etwas ist, was man aus prophetischer Sicht feiern sollte. Was mich betrifft, halte ich es für eine Tragödie. Denn was Christus, seine Mission und den Erlösungsplan betrifft, kann man doch keine Kompromisse eingehen.
Das ist wahr.
Und man kann auch keine Kompromisse beim Wort und der Tradition machen. Denn zum Gesetz und zum Zeugnis, laut dem Wort, ist ansonsten kein Licht in ihnen. Bei dieser Gelegenheit konnten wir viele protestantische Stätten besuchen und auch eine Reihe Aufnahmen machen. Eine der Stätten, die wir besuchten, war das Gutenberg-Museum. Dort befindet sich die Presse von Gutenberg. Das war wahrscheinlich eines der wichtigsten Dinge, die es bewerkstelligten, die Geschichte der Reformation in der Welt voranzutreiben. Denn Gutenbergs Presse druckte die protestantische Literatur und auch die Heilige Schrift.
Das war damals wie eine Veröffentlichung in den sozialen Medien.
Ganz genau. Und es ist ein wunderbares Werkzeug. Man führte vor, wie die Presse funktioniert. Es ist nicht genau die Originalpresse, die sie dort haben, aber so gut wie möglich rekonstruiert. Man gibt sehr Acht, wie sie verwendet wird. Auch die Lettern, die man verwendet, sind sehr interessant. Die einzelnen Buchstaben werden so gewählt, dass man in Spalten drucken kann. Wie du weißt, werden Bibeln in Spalten gedruckt, um mehr Worte hineinzubekommen, und es ist praktischer. Heute sitzt man am Computer, drückt eine Taste, Blocksatz und alles ist mit passendem Abstand formatiert. Bei Gutenbergs Presse musste man dafür die Lettern von Hand passend in die Spalten setzen. Dann wurde die Tinte darüber verteilt und es musste in verschiedenen Schritten gedruckt werden. Wegen der Mehrfarbigkeit und dergleichen musste das wiederholt werden. Die Größe der Lettern selbst ist auch unterschiedlich, damit sie in die Spalten passen. Das ist wirklich eine Kunst für sich. Als wir dort waren, hatten wir eine Dreherlaubnis und durften die Vorführung filmen. Man sagte uns, dass nur sehr wenige Leute schon einmal eine Seite auf dieser Buchpresse von Gutenberg drucken durften. Sie sagten uns, dass nur wenige, die dort waren, das machen durften, nämlich Queen Elizabeth, George Bush und die Mitarbeiter des Museums. Schließlich sagten sie, okay, Sie dürfen auch eine drucken. Das war etwas Besonderes, was mich mit einer Königin und einem Präsidenten in diese kleine Gruppe brachte. Ich konnte dann dieses Blatt hier drucken. Es ist auf Latein und in roter und schwarzer Farbe. Es ist ein ganz besonderes Stück Papier. Es ist gerahmt, steht hier, kommt direkt aus der Presse Gutenbergs und wurde von mir eigenhändig gedruckt. Es ist auf Latein. Ich bin immer noch am Rätseln, woher genau das ist. Ich versuche, einen Lateinexperten zu bekommen. Dann können wir besprechen, welchen Wert das hat, was auf diesem Blatt steht.
Nachdem du jetzt Teil dieser Elite bist, mit einer Königin und einem Präsidenten.
Vielleicht sollte ich die Queen fragen.
Oder du kannst den Papst fragen. Beide kennen ihn ja ziemlich gut. Das ist doch eine wunderbare Erfahrung. Etwas, was man schätzen sollte.
Ich weiß nicht, ob der Papst über etwas, was von der Gutenberg-Presse kommt, hoch erfreut wäre. Das versetzt ihn ein paar hundert Jahre zurück.
Ich dachte auch daran, dass du sagtest, dass die Heilung der Wunde vielleicht keine so positive Sache ist.
Richtig.
Aber auf der anderen Seite ist es positiv, wenn man es von der Nähe der Wiederkunft her betrachtet.
Nun, die Prophetie muss erfüllt werden. Und es ist eines der Zeichen, dass die Prophetie sich gerade erfüllt.
Ja.
Die Kinder werden zurückkehren. Und die Kinder kehren gerade zurück. Das sagt uns, dass die Gnadenzeit kurz vor ihrem Ende stehen muss.
So ist es. Machen wir mit einer anderen Frage weiter, die von Leuten gestellt wird. Die Frage bezieht sich auf Markus 1, Vers 15 und lautet: Bezieht sich das Reich Gottes hier in Markus 1, Vers 15 auf das Reich Christi, das in unserer Zeit kommen soll?
Als Jesus mit seinem Dienst begann, kündigte er im Grunde an, dass das Reich gekommen war. Warum war das Reich denn gekommen?
Das bezog sich auf ihn.
Er bezog sich auf sich selbst, denn natürlich war er der König der Könige und der Herr der Herren. Du weißt ja, dass Satan das Reich Adam und Eva entrissen hatte. Gott hatte es ihnen gegeben. Er hatte Adam und Eva die Herrschaft übergeben und Satan stahl sie ihnen. Er bemächtigte sich der Herrschaft und sie wurden seine Diener. Aber der rechtmäßige Eigentümer war ursprünglich Christus, der das alles geschaffen hatte. Aber bei den Versuchungen in der Wüste wurde Satan überwunden. Er wurde besiegt. Er war ein besiegter Feind.
Ja.
Aber er war noch nicht ausgelöscht.
Nein.
Und das verstehen die Leute nicht. Die Tatsachen, dass Satan zwar besiegt, aber nicht ausgelöscht wurde, scheinen sich zu widersprechen. Warum hat Gott ihn nun nicht gleich ausgelöscht? weil es für die Menschheit immer noch eine Gnadenzeit und eine Zeit der Entscheidung gab. Die 6000 Jahre waren noch nicht erfüllt.
Ja.
Und so wurde Satan erlaubt, mit seinen Aktivitäten fortzufahren. Aber er ist nicht mehr der Repräsentant dieser Erde.
Nein, das ist Jesus.
Ich sah Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Sein Platz wurde von Jesus Christus eingenommen. Der Sieg wurde also bei dieser Versuchung in der Wüste errungen. Aber der Preis für die Sünde wurde am Kreuz bezahlt. Der Preis wurde dort bezahlt, aber der Sieg war schon errungen worden. Seit Christus mit seinem Dienst anfing, war das Reich Gottes für die Menschheit nah herbeigekommen. Und darauf bezieht sich das. Und sprach, die Zeit ist erfüllt. Was für eine Zeit ist erfüllt?
Prophetische Zeit.
Ja, prophetische Zeit. Und die einzige Zeit, die wir haben, ist die prophetische Zeit im Buch Daniel.
So ist es.
Bezüglich der 70 Wochen. Dort heißt es, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und Aufbau Jerusalems bis zum Messias. Jetzt kommt die Zeitprophetie, die ihre Erfüllung 27 nach Christus findet. Von da an wurde das Reich Gottes verkündet, direkt von Gott selbst an die Menschheit.
Ja. Als zweites geht es um die Gleichnisse in Markus 4 und Matthäus 13. Wie gleichen diese Gleichnisse dem Reich des Himmels bzw. Gottes?
Okay, lass sie uns lesen.
Ja, bitte.
Wenn wir zu Markus 4, Vers 30 bis 32 gehen, heißt es, und er sprach, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder durch was für ein Gleichnis sollen wir es euch darlegen? Es ist einem Senfkorn gleich, das, wenn es in die Erde gesät wird, das kleinste ist unter allen Samen auf Erden. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinen Schatten nisten können. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es sehen kann.
Nein.
Es ist interessant, dass es bei diesem Vergleich des Himmelsreiches bei den irdischen Reichen nichts gab, womit er es vergleichen konnte. Das ist doch interessant. Nichts, weil das Königreich Gottes das Gegenteil von allem ist, was wir hier unten haben. Kein Wunder, dass es uns mit den Reichen dieser Welt so schlecht geht, stimmt's?
Ja, deshalb ist es so traurig, dass wir die Reiche auf der Erde wieder aufbauen wollen und versuchen, sie wiederherzustellen.
Ich kann es nicht abwarten, bis sie verschwinden.
Genau.
Wie dem auch sei, womit verglich er es denn, dieses Reich Gottes? Er verglich es mit einem Samen, mit einem winzigen Samen, der ins Herz gepflanzt wird. Er wird unmerklich wachsen und bevor man es weiß, werden die Bäume groß sein und die Vögel in den Bäumen nisten. Das heißt, das ist das Reich, das unmerklich in der Menschheit wächst und niemals mehr ausgerissen wird. Aber nach der Prophezeiung im Buch Daniel werden die anderen zerstört werden. Weil der Stein, der ohne das Zutun von Menschen herausgelöst wurde, das Standbild an seinen Füßen treffen und das ganze Standbild pulverisiert wird. Der Wind kommt und trägt den Staub fort. Sie werden nicht mehr sein. Alle irdischen Reiche werden so sein, als ob sie niemals gewesen wären. Nicht mal eine Spur wird bleiben. Betrachten wir ein anderes Gleichnis und gehen wir zu Matthäus 13, Vers 24 bis 30. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Martin, das Reich Gottes wurde ausgesät. Der gute Samen wurde von Christus selbst gesät. Weißt du, es ist interessant, die Bibel sagt, sie werden von Gott gelehrt werden. Gott selbst kam herab, um die Menschheit zu lehren. Das ist unfassbar.
Und er stellt alles richtig. Das ist so wunderbar. Alles, was zuvor vielleicht falsch interpretiert wurde, er kam und stellte es endgültig richtig.
Und dann hat man diese wunderschöne Botschaft, die das ganze Reich Gottes erklärt. Und zu deinem und meinem Nutzen wurde es im Buch der Bücher auf unserem Tisch hier festgehalten. Und jeder kann die Bibel studieren. Und dann gibt es einen Feind. Wer ist dieser Feind? Es liegt auf der Hand, dass es der Teufel ist. Er kam und säte das Unkraut. Das Unkraut sieht dem ursprünglichen Weizen sehr ähnlich. Aber es ist giftig. Und wenn man es ausreißt, dann reißt man auch den guten Samen heraus. Denn man kann den Unterschied nicht sehen, bis es einmal reif ist. Bis die Frucht reif ist. Die Menschheit betrachtet das Reich Gottes und sie sieht Unkraut.
Ja.
Und leider scheint das Unkraut in der Überzahl zu sein. Und so glaubt man, dass das Reich Gottes nicht sehr erfolgreich ist. Aber das Reich Gottes ist in Wahrheit sehr erfolgreich. Denn sehr oft stärkt gerade die Existenz des Unkrauts diejenigen, die zum Weizen gehören. Denn es ist oft so, dass Gott zulässt, dass Abfall sich in unseren Reihen einschleicht, damit Menschen informierte Entscheidungen treffen.
So ist es.
Denn dann greift man zu seiner Bibel. Denn dieses und jenes, was wir jetzt hören oder was uns gesagt wird, dass wir das tun sollen, stimmt das wirklich mit dem überein, was das Wort sagt? Lasst also beides miteinander wachsen bis zur Ernte, bis die Schnitter gesandt werden. Wer sind nun die Schnitter?
Die Engel. Denn auch das ist nichts, was wir tun können.
Richtig. Er sagt: Geht und schickt dann die Engel, die zuerst
das Unkraut,
ja, das Unkraut sammeln, damit es verbrannt wird. Dann sagt die Bibel, dass sie seine Auserwählten von den vier Enden der Erde sammeln werden und sie den Herrn in der Luft treffen werden. Sie werden sie mitnehmen, damit sie für immer bei ihm sind. Und dann wird das Reich aufgerichtet werden. Was geschieht mit dem Unkraut?
Es ist weg.
Es wird vernichtet. Sie liegen und warten 1000 Jahre lang. Nachdem das Gericht im Himmel stattgefunden hat, wird Christus wiederkehren.
Zum dritten Mal.
Die heilige Stadt wird herunterkommen. Die große Ebene wird sich auftun und die Toten, die Gottes Willen übertreten hatten, werden verweslich auferstehen. Sie werden versuchen, die heilige Stadt anzugreifen und Feuer wird vom Himmel herabkommen und sie verzehren. Aber bevor sie verzehrt werden, wird jedes Knie sich beugen. Das Reich Gottes ist also hier, obwohl es überwuchert zu sein scheint. Es ist so wie mit den Sternen. Die sind bei Licht nicht immer sichtbar. Aber wenn es finster ist, dann werden die Sterne sichtbar. Je dunkler diese Nacht wird, umso heller werden die Lichter scheinen. Lass uns zu Gott beten, dass wir zu den Lichtern gehören.
Ja.
Und nicht zur Finsternis.
Vielen Dank dafür und gehen wir gleich zur nächsten Frage. In 1. Könige, Kapitel 13, wird ein junger Prophet geschickt, um eine Botschaft zu geben. Dabei soll er von diesem Ort zurückkehren, ohne etwas zu essen oder zu trinken. Doch dann wird er von einem anderen Propheten verführt und es endet mit seinem Tod. Es scheint ungerecht, dass er sterben musste, wenn man bedenkt, dass der Prophet, der ihn verführte, älter als er war und er somit gehorchen musste. Und er, der ältere Prophet, behauptete, eine Botschaft von Gott erhalten zu haben. Könnt ihr bitte klarstellen, wie wir dieses Thema verstehen sollen?
Martin, das ist eine jener komplizierten und doch interessanten Geschichte in der Bibel mit einer äußerst wichtigen Lektion für unsere Zeit. Wenn man es sich so betrachtet und kritiklos hinnimmt, könnte man schon zu dem Schluss kommen, dass Gott ziemlich hart war. Denn dieser junge Prophet war hingegangen und hatte genau das getan, was er tun sollte. Doch er sollte nichts essen. Schließlich brachte er seine Botschaft einem extrem abgefallenen Israel. Und er sollte zurückkehren, ohne irgendetwas von irgendjemandem zu nehmen. Das war die genaue Anweisung von Gott. Während er das tat und alle notwendigen Dinge ausführte, kommt dieser andere Prophet und sagt ihm, nun, du musst das alles nicht mehr machen. Gott hat gesagt, du kannst mit mir mitkommen und essen und trinken und so weiter. Er hört auf diesen Propheten und kehrt um. Als Konsequenz verliert er sein Leben. Wie wichtig ist nun diese Botschaft für uns in unserer Zeit?
Sie ist von äußerster Wichtigkeit. Mir fallen schon ein paar Beispiele ein.
Okay. Wenn du ganz genaue Anweisungen von Gott hast, ganz genaue, und jemand zu dir kommt und sagt, so ist das nicht. Du musst es nicht so machen. Gott hat mir gesagt, dass es vollkommen in Ordnung ist, es anders zu machen. Weil dieser Prophet nun älter ist, entscheidest du dich dafür, diesem Propheten zu folgen. Ohne Gott selbst zu fragen und dich zu vergewissern, dass Gott das wirklich gesagt hat. Damit setzt du dein Vertrauen auf einen Menschen, der behauptet, ein Prophet Gottes zu sein. Lass uns ein ganz praktisches Beispiel nehmen. Die Bibel sagt, gedenke des Sabbattages, um ihn zu heiligen.
So ist es.
6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber der 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Dann wird dir gesagt, was du nicht tun darfst und auch warum. Denn ich bin der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und ich habe dir befohlen, das zu tun. Dann kommt ein alter Prophet daher, der ein schönes weißes Gewand trägt. Ein Prophet ist auch jemand, der verkündigt, stimmt's? Und er sagt, in Wirklichkeit hat Gott den Tag verändert. Und du musst das nicht mehr machen. Lass mir dir dafür auch einen triftigen Grund geben. Die Auferstehung fand am 1. Tag der Woche statt. Deshalb musst du mir nachfolgen. Komm, iss und trink mit mir, denn Gott hat es sich anders überlegt. Du sagst dann, das klingt vernünftig. Du hörst dich wie ein vernünftiger Prophet an. Und älter als ich bist du auch. Daher werde ich auf dich hören. Wird Gott dich eines Tages dafür zur Rechenschaft ziehen?
Ja. Er wird dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Es ist nicht Gottes Fehler, wenn du dich entscheidest, nicht seinen Weg einzuschlagen.
Okay. Wie zwingend notwendig ist es dann, dass Gott das demonstriert, vor allem, wenn er seinen Propheten ganz bestimmte Anweisungen gab? Wie wichtig ist es da, sich ganz genau an das Gesagte zu halten?
Wie wir schon sahen, es ging um Leben und Tod.
Und der Sünde sollt ist?
Der Tod.
Ja. Wenn also jemand daherkommt und dir sagt, Gott meinte es nicht so, wie er es sagte, oder Gott hat es sich anders überlegt, oder Gott verlangt das nicht mehr von dir. Das sind die Lieblingsphrasen der Welt von heute. Gott verlangt das heute nicht mehr von dir. Nehmen wir ein anderes Beispiel, rein und unrein in der Bibel.
Da sehen wir das Gleiche.
Okay. Rein und unrein. Hatte Noah denn Gesetze zu rein und unrein?
Ja.
Er musste reine und unreine Tiere in die Arche mitnehmen. Er wusste sehr gut, welche das waren, denn von den einen sollte er je 7 Paare bringen, von den unreinen genügte je 1 Paar. Was war mit dem levitischen Gesetz? Sagte das dir, was rein und was unrein ist?
Unbedingt.
Was ist mit Petrus? Sagte er nicht, Herr, ich habe noch nie in meinem Leben etwas Unreines gegessen?
Ganz genau. Und auch danach tat er es nicht.
Nein, das tat er auch später nicht. Nirgends heißt es, dass er danach hinging und unreines Fleisch aß.
Nein, denn das Tuch wurde hochgezogen.
Später erklärt er, Gott sagte mir, dass ich keinen Menschen unrein nennen soll. Dann kommt ein weiterer Prophet daher und sagt, Gott fordert das nicht mehr, denn Jesus erklärte alle Speisen für rein.
Ja, und dann geht derselbe Kerl hin und sorgt dafür, dass genau diese Passage in einige Bibeln hineingenommen wird.
Ja, in alle modernen Bibeln, die sich auf diese Handschriften aus den Abfalleimern stützen. Und dann wird dir gesagt, Gott fordert das nicht mehr von dir. Wird hier nicht dasselbe gemacht?
Hundertprozentig. Und man kann es sogar auf das anwenden, was noch kommt. Wenn Satan sich als Engel des Lichts präsentieren wird und auch erklären wird, dass das Gesetz Gottes nicht mehr besteht, weil er es so hindreht, als ob er Gott wäre.
Was ist mit Situationen, wie wir sie erst kürzlich auf der Welt hatten? Wobei Leute sagen, Gott wird dir bei diesem oder jenem nicht helfen können. Wir müssen uns auf die Wissenschaft verlassen. Rechnen wir Gott nicht mehr ein? Oder was ist damit, wenn gesagt wird, Gott wird diesen Konflikt zwischen den Ländern nicht lösen? Wir brauchen einen anderen Vermittler, einen irdischen Mittler. Er wird schon mit diesem und jenen zu Rande kommen. Wenn Gott etwas sagt, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Das ist eine unglaublich wichtige Lektion darüber, wie haargenau wir das befolgen müssen, was Gott gesagt hat.
Genau, und es ist zu deinem eigenen Besten. Weil manche Leute das umdrehen und sagen, oh, was für ein rachsüchtiger Gott. Nein, es ist zu deinem eigenen Besten, denn wenn du nicht dem Herrn vertraust, kann er dir nicht helfen.
Ich erhielt erst diese Woche eine weitere Frage, weil es ja Leute gibt, die Bibelmanuskripte herausbringen, die mehr Bücher enthalten, 88 Bücher anstelle der Anzahl, die man in den gegenwärtigen Bibeln findet. Denn die ganzen Informationen sind verschwunden und es wurde verändert. Es ist nicht zuverlässig und jetzt muss man dem folgen. 6000 Jahre lang gab Gott der Menschheit eine unzuverlässige Bibel. Und ganz plötzlich ist es diesen Genies gelungen, das zu entdecken, was sie als ihre Wahrheit ansehen. Ich schrieb dieser Person zurück, wenn Gott sein Wort nicht bewahren kann, dann ist er es nicht wert, dass man ihm dient.
Das ist wahr.
Und wenn er es 6000 Jahre lang nicht schaffte, seinem Volk die richtigen Handschriften zu geben, dann kann er 6000 Jahre lang nicht erwarten, dass sie ihm gehorchen.
Auf jeden Fall.
So ist es einfach. Es steht geschrieben. Was tat Jesus, als er dem Teufel gegenüberstand?
Er fing mit diesen Worten an. Es steht geschrieben.
Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und genau diese Worte, die geschrieben stehen, befinden sich in diesem Buch.
Ganz genau.
Und das ist der Textus Receptus. Ich denke, dass das Wort Gottes ist. Was darin steht, ist das, was Gott fordert. Ganz egal, welcher Prophet daherkommt, ganz egal, wie alt er ist und ganz egal, wie weiß das Gewand ist, das er trägt. Wenn es nicht so in diesem Buch steht, dann kann man nicht auf diesen Propheten hören.
Das ist wahr. Vielleicht kann ich noch eine Sache anfügen. Das Gleiche gilt für den Geist. Wenn einige Leute sagen, aber der Geist hat es mir gesagt und es stimmt nicht mit dem Wort überein, hat man das gleiche Problem.
Zeig mir, wie es mit dem, was das Wort sagt, übereinstimmt. Du hast erst ein sehr interessantes Buch gelesen.
Ja, im Bann des Bösen von Christus befreit, von Roger Monod.
Ja, und sieh, wie die Dämonen nur hier und da ein Wort verdrehen. Und ganz plötzlich trifft Gottes Wort nicht mehr zu. Der Favorit ist natürlich, du kannst nicht sterben.
Stimmt.
Du kannst nicht sterben. Das ist die Grundlage von jeglichen Spiritismus. Der Sünde sollt ist der Tod. An dem Tag, an dem du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Das eine widerspricht dem anderen.
Das beweist einfach, dass Gott meint, was er sagt.
Gott meint, was er sagt. Es ist absolut notwendig, dass das in der Bibel aufgezeichnet ist. So hart es auch klingt, ist es doch eine ernüchternde Lektion für uns.
Amen. Lass uns zu einer weiteren Frage gehen. An verschiedenen Stellen im Neuen Testament sieht es so aus, als ob der Antichrist eine Einzelperson statt eines Systems sei. Könnt ihr das bitte erklären?
Nun, wenn man sich das ganze Thema Antichrist betrachtet und man den Antichristen in ein prophetisches Bild packt, so wird man verstehen, dass es kein Individuum sein kann. Denn die Zeitspannen erstrecken sich über Tausende von Jahren.
Ganz genau.
Wenn man das Buch Daniel nimmt und daraus die kleine Horn macht, so herrscht sie für 1260 Jahre.
Das stimmt.
Das ist eine sehr lange Zeit. Paulus beschreibt, was geschehen wird, dass nämlich das römische System, das heidnische römische System zuerst weichen muss und erst dann kann der Antichrist kommen. Dabei wird er bestimmte Merkmale haben. Sie werden im Thessalonicher genannt, dass er im Tempel Gottes sitzen und sich als Gott ausgeben wird und so weiter. Paulus liefert alle diese Merkmale. In jeder Phase dieser Zeitspanne wird er ebenfalls durch eine Einzelperson repräsentiert.
Ja.
Es kann schon sehr verwirrend werden. Geht man zu 1. Johannes 2, 18, so heißt es dort, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Das lag noch in der Zukunft. Das war immer noch zukünftig. So sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Das bedeutet, der Geist des Antichristen war schon am Wirken. Wenn man zur Geschichte geht, gibt es da beispielsweise Simon Magus, der Neros Zauberer wurde. Er war derjenige, der den Heiligen Geist kaufen wollte. Er praktizierte das, was wir Simonie nennen. Das bedeutet, Geld einzusetzen, um diesen Segen zu erhalten. Dieser Simon Magus wurde der sogenannte Petra.
Petra,
der Fels. Simon der Fels. Wer war also der wirkliche Gründer des antichristlichen Systems? War es Simon Magus oder Simon Petrus?
Es muss Simon Magus sein.
Ja, es muss Simon Magus sein. Und das System, das sich dabei entwickelte, gibt vor, ein christliches Gewand zu haben. Aber darunter wird Zauberei getrieben. Es waren also über eine lange Zeitspanne viele Antichristen, aber ein System, das der Antichrist ist.
Was bedeutet denn das Wort Antichrist?
Es bedeutet anstelle von Christus.
Okay.
Das Wort Anti kann gegen bedeuten. Und es kann anstelle von bedeuten. In den meisten Fällen bedeutet es in der Heiligen Schrift anstelle von. Er setzt sich als ein Gott. Er nimmt den Platz Gottes ein. 1. Johannes 2, Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wenn jemand sagt, dass Jesus Christus nicht der Messias ist, dann ist er der Antichrist. Das liegt auf der Hand. Aber man kann nicht nur eine dieser Definitionen isoliert herausgreifen.
Nein.
Alle müssen zusammengenommen werden. So haben wir auch Kapitel 4, Vers 3, dort steht: Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Nun, das beschreibt die Sache noch näher. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Jetzt sagen die Leute sicher, aber die religiöse Welt, die katholische Welt, anerkennt doch, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Die Frage ist aber, ob er im Fleisch gekommen ist. Kam er herab, um uns da zu treffen, wo wir waren? Nahm er menschliche Form an und das vollständig? Das ist die Frage. Der Katholizismus lehrt, dass er nicht ganz herabkam. Er kam nicht ganz herab. Deshalb braucht er eine Vermittlung zwischen sich und der Menschheit. Und diese Brücke, die noch überquert werden muss, diese Lücke, die Christus noch übrig ließ, indem er eben nicht ganz herabkam, wird von der Priesterschaft überbrückt. Deshalb hat der Katholizismus eine Priesterschaft. Nun, ein Priester ist eine Person, die opfert. Im Alten Testament gab es Priester, aber sie dienten als Typus.
Eines höheren Priesters.
Ja, sie waren nicht die Brücke. Sie repräsentierten den höheren Priester nur. Aber im Katholizismus wird der, der das Amt ausübt, ein Priester, weil er an einem Opfer teilhat. Er opfert am Altar. Sie beanspruchen, dass das Messopfer genau dasselbe Opfer wie das am Kreuz ist. Also brauchen sie eine Priesterschaft. Und die Priesterschaft steht in dieser Beziehung als Mittler. All die Heiligen und Maria passen in diese Kategorie.
Diese Priester werden in Wirklichkeit wie der Schöpfer.
Richtig, denn sie schaffen Gott aus einem Stück Brot. Darauf sind sie sehr stolz. Die Bibel sagt, dass er in allem versucht wurde, wie wir. Die Bibel sagt, dass wir uns deshalb Gottes Thron nähern können. Aber nicht in ihrem System. Nein, man kann sich Gottes Thron nur durch die Vermittlung des Priesters nahen. Und so leugnen sie, dass Jesus Christus im Fleisch kam. In dem Sinn, dass er und ich jetzt direkt miteinander kommunizieren können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den viele Leute nicht mitbekommen.
Das qualifiziert sie, der Antichrist zu sein.
In jedem einzelnen Aspekt zu 100%. Es heißt weiter: Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist nicht aus Gott. Diese Idee, dass man einen Mittler zwischen Christus und der Menschheit braucht und dass dafür die Priesterschaft eingesetzt wurde, obwohl das in der Schrift überhaupt nicht erwähnt wird, sagt uns, dass das System nicht von Gott kommen kann. Und das ist der Geist des Antichristen. Warum? Weil er sich selbst in die Mittlerrolle bringt. Dann ist es der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Das bedeutet, dass dieser Geist sich schon offenbarte und dabei die allereinfachsten Grundlagen des Erlösungsplanes verleugnete. Das bedeutet, dass der Katholizismus den Erlösungsplan völlig ausradiert hat, indem es sich selbst an die Stelle von Jesus Christus setzt. Zweite Johannes 1, Vers 7. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Wenn man einige der anderen Weltreligionen hernimmt, was lehrt der Islam über Jesus Christus?
Dass er nur ein Prophet war.
Aber er lehrt auch, dass er nie starb.
Ja.
Dass er nie starb. Es hatte nur den Anschein, als ob er gestorben wäre. Wenn Jesus nicht für mich starb, dann bin ich noch in meinen Sünden. Das bedeutet, dass das Teil des Systems sein muss. Und die Leute mögen diese Vorstellung nicht wirklich.
Stimmt.
Aber der Teufel macht keine halben Sachen. Nichts.
Wenn wir das nehmen und mit dem vergleichen, was wir vorhin in 1. Könige 30 gelesen haben, bedeutet das wieder, dass es keinen anderen Namen gibt. Das bedeutet, dass es auch keine andere Religion gibt.
Nun, der Katholizismus leugnet die Versöhnung. Ziemlich eindeutig. Jesuitische Lehre verleugnet die Versöhnung. Deshalb ist der Jesuitenorden die Krönung des antichristlichen Systems. Der Islam leugnet die Versöhnung. Das bedeutet, dass es ein fester Bestandteil der gleichen religiösen Gegenthese zur Lehre der Bibel ist. Die Leute werden sich entscheiden müssen. Entweder muss man das glauben, was das Wort Gottes sagt, oder man muss dem anderen Propheten glauben, der einem sagt, dass man das nicht muss.
Was einen Teil des Antichristen ausmacht.
Richtig. Lass uns Johannes 5, 43 betrachten. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Das ist genau das, worüber wir gerade sprachen. Was Jesus sagte, was er uns zugänglich machte und was niedergeschrieben ist, damit wir es verstehen können, wird von diesen anderen Propheten geleugnet. Und sie kommen in ihrem eigenen Namen und sagen, das ist der Weg, wie du gerettet werden kannst, durch unser System, durch unsere Opfer und durch unser auf Werken basierendes System, durch dieses System der Verdienste, durch diesen Schatz der Verdienste, der dem Papst gegeben wurde, um Gnade so auszuteilen, wie es ihm richtig erscheint. Mit Verlaub. Aber Gnade wird von Jesus Christus ausgeteilt. Und kein Thronräuber wird mich dieser Gnade berauben, solange ich mich an das klammere, was das Wort Gottes zu sagen hat. Ja, es gibt viele Antichristen. Und es gibt viele Systeme, die dazugehören. Aber es gibt nur ein System des Antichristen, das das Ziel hat, sich offiziell selbst als den Stellvertreter von Jesus Christus zu bezeichnen.
Das ist wahr. Vielen Dank. Lass uns zu einer weiteren Frage gehen. Wenn der Hohepriester im irdischen Heiligtum einmal im Jahr ins Allerheiligste ging, betrat Jesus das Allerheiligste des himmlischen Heiligtums dann 1844 nur einmal und danach wieder einmal jährlich?
Martin, die Menschen haben diese starre Vorstellung, wie Gott sich bewegt. Sie haben diese fixe Idee über einen Thron, der in seinem Thronsaal steht und Gott sitzt auf seinem Thron. Er ist darauf festgenagelt. Wenn man aber die Vision Hesekiels nimmt, dann war der Thron beweglich.
Er hatte Räder.
Räder in Rädern. Und eine Hand war unter den Rädern. Und er änderte die Richtung. Es war ein System, das vollkommen harmonisch war und doch verwirrend aussah. Gottes Thron ist also kein starrer Thron, sondern ein beweglicher Thron. Was geschah nun 1844? Da bewegte sich der Dienst Christi vom Dienst in der ersten Abteilung zum Dienst der zweiten Abteilung. Das bedeutet nicht, dass er festgenagelt war.
Das bedeutet auch nicht, dass der Dienst, der in der ersten Abteilung dem Heiligen verrichtet wurde, jetzt abgeschlossen ist. Jesus ist immer noch das Brot des Lebens.
Er ist immer noch das Licht der Welt.
Er ist immer noch das Licht der Welt. Er legt immer noch Fürsprache ein.
Er ist immer noch der Fürsprecher. Was ist denn der Unterschied zwischen der ersten Abteilung und der zweiten Abteilung? Im ersten Raum befanden sich, wie wir alle wissen, der Leuchter, der Räucheraltar und der Schaubrottisch. Dieser Schaubrotaltar ist tatsächlich auch ein Thron.
Ja,
er ist auch ein Thron. Im Allerheiligsten hatte man die Bundeslade und darüber den Gnadenstuhl, der dich vor der Verdammung des Gesetzes abschirmte. Was geschah nun 1844, Martin? Wir bewegten uns in den antitypischen Versöhnungstag, der für das Gericht steht. Das Gericht braucht einen Maßstab. Man kann kein Gericht ohne einen Maßstab für das Gericht haben. Wenn es kein Gesetz gäbe, wäre da keine Übertretung. Wenn es aber Übertretung gibt, bedeutet das, dass es ein Gesetz geben muss.
Richtig.
Dieses Gesetz ist das Gesetz der 10 Gebote. Das Gericht kann nicht beginnen, wenn das Gesetz nicht die Grundlage dafür ist. Wo befand sich das Gesetz? Im Allerheiligsten. Das Gesetz war übertreten worden. Das Gesetz verurteilte uns zum Tod. Deshalb brauchen wir einen Gnadenstuhl, um uns von dieser Verdammung zu beschirmen. Wer ist der Gnadenstuhl?
Jesus Christus.
Beschirmte dich Jesus Christus nicht schon vor dem Versöhnungstag, vor der Verdammung?
Doch, er machte das ständig, die ganze Zeit über.
Die ganze Zeit? Man kann das nicht so festnageln. Das Irdische ist eine Darstellung, eine Veranschaulichung des Erlösungsplans. Es ist keine starre Interpretation, wo man stehen muss. Wenn das der Fall wäre, hätte der arme Priester nie etwas anderes tun können, als seinen Dienst verrichten. Aber er ging genauso nach Hause, aß, trank und war verheiratet, hatte Kinder und eine Familie. Er tat das auch. Aber er übte seinen Dienst aus.
So ist es.
Ein Jahr lang im Heiligtum und der hohe Priester versah seinen Dienst einmal im Allerheiligsten. Der Dienst von Jesus Christus bewegte sich also 1844 vom Heiligen ins Allerheiligste. Und das Gesetz musste besonders herausgestellt werden.
Ja, das Gericht begann also 1844 und läuft seitdem weiter.
Richtig.
Vielleicht kann ich es ja so ausdrücken. Wahrscheinlich steht Jesus keine 24 Stunden täglich im Allerheiligsten.
Definitiv nicht. Aber der Dienst, mit dem er sich befasst,
so ist es,
ist der Dienst des Allerheiligsten, der Dienst des antitypischen Versöhnungstags. Und sehr bald, wenn dieser Dienst zu einem Ende kommt, wird der Befehl ausgehen, der Heilige heilige sich weiter und so weiter.
Danke. Machen wir mit einer anderen Frage weiter. Wenn man sich Matthäus 24, 37 bis 39 und Lukas 17, 26 bis 30 betrachtet, klingt es so, als ob am Ende der Zeit das Leben einfach normal weitergeht, wenn Jesus kommt. Mir fällt es schwer, mir das vorzustellen. Wie kann das Leben ganz normal weitergehen, wenn sich auch Plagen und Katastrophen ereignen und am Ende auch ein Todesbefehl ausgegeben wird? Ich weiß, es geht hauptsächlich darum, dass man geistig vorbereitet sein soll. Und ich weiß, dass ihr auch nicht jedes Detail zu jeder Frage kennt. So hoffe ich auf etwas Einsicht, wie diese Verse zu den Endzeitereignissen und der Prophetie passen.
Nun sehen wir uns einige dieser Verse an. Matthäus 24, 37 bis 39. Das sind genau die Verse, die er oder sie in der Frage erwähnte. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Im Kern sagt uns dieser Vers, oder er beschreibt eine gewisse Form der Normalität. Ist nun an Essen oder Trinken irgendetwas verkehrt?
Nein.
Wenn man nicht isst oder trinkt, stirbt man. Gut, ist an Heiraten oder sich heiraten lassen etwas verkehrt?
Nein.
Nein. Warum erwähnt die Bibel das als besondere Dinge in den Tagen Noahs, dass sie aßen und tranken, heirateten und sich heiraten ließen? Sie taten das offenbar im Übermaß.
Oder falsch. Oder eben nicht gemäß Gottes Willen.
Richtig. Sie aßen und tranken im Übermaß. Sie waren gefräßige Schlemmer und heirateten und ließen sich heiraten, wen oder von wem sie wollten. Sie wechselten ihre Partner wie Kleidungsstücke. Haben wir heute ähnliche Zustände?
Ja.
Ja.
Und es scheint normal zu sein.
Als wir letztes Jahr eine Pandemie hatten, oder als es einen Tsunami gab, da gab es eine Katastrophe. Aßen und tranken die Leute auch bei diesen größeren Katastrophen noch?
Ja.
Und heirateten sie immer noch exzessiv? Ließen sie sich immer noch exzessiv scheiden? Und all die anderen aufgezählten Dinge im Hinblick darauf, wen oder was man heiratet? Nun, dieses Übermaß besteht heute auch. Das ist der Kontext, in dem man das sehen sollte. Wenn wir es anders formulieren würden, könnten wir sagen, wie es in den Tagen Noahs war, so wird es bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Es wird Exzesse beim Essen und Trinken geben. Es wird Schlemmereien geben. Es wird auf der einen Seite den Hungertod und auf der anderen Seite extremen Luxus geben. Und es wird allerlei Abnormales geben, was menschliche Beziehungen betrifft.
Das kann man noch zu dem dazu rechnen, was wir schon gesagt haben. Alles, was jetzt schon geschieht und noch kommen wird, kommt nicht so, oh, jetzt ist es da. Es ist einfach ein Bestandteil dieser ganzen Katastrophe, die abläuft.
Ja, wenn wir die gleiche Geschichte in Lukas Kapitel 17 lesen, ab Vers 26, und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Und die Sintflut kam und vernichtete alle. Es wird eine völlige Vernichtung geben, wegen ihrer Exzesse. Doch dann werden uns noch mehr Details gegeben. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Die Vernichtung wird vollständig sein. Warum sollte er Lot erwähnen?
Weil da noch ein anderer Teil des Abfalls hineinspielt.
Da hat man einen Aspekt von. Anders gesagt, waren sie so gotteslästerlich und so lasterhaft, dass sie sogar Engel verletzen wollten.
Ja.
Wie ekelerregend kann man werden?
Und sie waren so fest verwurzelt in ihre irdischen Besitztümer.
Ja. Es hört sich fast wie einige der Gesetze und Gesetzgebungen an, die wir heute auf der Welt bekommen. Ich habe fast Angst, dass alles, was sie sagen, bald verpflichtend wird. Dann muss ich zum Pol auswandern und ein Pinguin werden. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Das hat also mit Exzessen zu tun. Deshalb sieht es zwar normal aus, ist es aber nicht.
Wenn wir hier noch einen anderen Aspekt hineinnehmen, sind diese Tage Noahs jetzt bevor oder während die letzten Plagen fallen?
Nun, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Der Tag, an dem Noah in die Arche ging, ist das Ende der Gnadenzeit.
Antitypisch ist das dann, wenn die Plagen anfangen zu fallen.
Richtig.
Diese Zeit zeigt sich tatsächlich auch jetzt.
Ja, wir leben in der Zeit, kurz bevor Noah in die Arche geht. Was ist die antitypische Arche?
Die Kirche.
Die Kirche. Welche?
Die, die die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu haben.
Und auch am Zeugnis Jesu festhalten. Daraus besteht die Arche. Denn das ist die Einladung. Also Martin, ich hoffe, wir haben diese Frage behandelt.
Ja, ich denke auch, wenn man es in diesen Kontext setzt, dass die Leute dann anfangen zu erkennen, oh, wir leben schon in dieser Zeit. Es wird nicht so sein, dass man plötzlich mit all seinem Tun aufhört, weil man das sieht.
Ja.
Danke. Was sagt die Bibel über Einäscherung? Die Märtyrer hatten ja keine Wahl, aber was, wenn das jemand bei der Beerdigung macht?
Nun, Martin. Das ist ein sehr persönliches Thema, ein ganz sensibles Thema. Und ich habe kürzlich eine Reihe von Briefen dazu erhalten. Auch einige Studien, die ausgearbeitet wurden. Was sagt die Bibel zur Verbrennung? Die Bibel spricht nicht wirklich über Einäscherung. Sie erwähnt schon, dass einige Menschen verbrannt wurden, wie etwa Saul. Er wurde verbrannt. Und auch Jonathan. Sie verbrannten die Knochen. Was ist mit Jonathan? Ist er verloren oder gerettet?
Er ist wahrscheinlich gerettet.
Ja, Jonathan. Nun, Jonathan war ein guter Kerl, stimmt's? Er starb unter diesen Umständen. Wenn die Verbrennung ein Problem wäre, so wie es im Katholizismus ursprünglich gelehrt wurde, dass man sich nicht verbrennen lassen sollte, weil man nicht gefunden würde, wenn Jesus kommt, um die Toten aufzuerwecken. Deshalb wurden ihre Feinde verbrannt. Wycliffe wurde ausgegraben, seine Knochen wurden verbrannt, pulverisiert und die Asche in den Fluss Swift geworfen. Bedeutet das nun, dass diese Märtyrer, die verbrannt wurden, verloren sind? Die Antwort darauf ist ganz offenkundig nein. Aber die Bibel spricht viel über das Begräbnis. Schon am Anfang liest man über Grabstätten wie die, die Abraham erwarb, und wie sorgfältig sie darauf achteten, in der richtigen Grabkammer begraben zu werden.
Sogar Josef bat darum, dass seine Knochen aus Ägypten mitgenommen und nach Israel zurückgebracht werden sollten.
Richtig. Da stellen sich einige Fragen. Ist Gott auf das physikalische Material angewiesen, aus dem du bestehst, um dich auferwecken zu können?
Nein.
Okay. Wie oft tauschst du während deiner Lebenszeit das physikalische Material aus dem du bestehst?
Ich weiß nicht genau. Macht man das nicht jährlich?
Ungefähr alle 8 Monate ist man ein völlig neuer Mensch. In 8 Monaten werde ich also einen anderen Martin vor mir sehen.
Der ein bisschen älter wurde.
Ja, alles, jedes Mineral ist bis dahin ersetzt worden. Das wird ständig ausgetauscht. Wer bist du also biologisch? Und auf welchen Teil davon ist Gott bei der Auferstehung angewiesen?
Auf den Charakter.
Ja, er interessiert sich für deinen Charakter. Und er wird dir einen neuen Körper geben. Einen völlig neuen Körper. Wie der dann aussieht, werden wir eines Tages herausfinden. Was ist rein wissenschaftlich der Unterschied zwischen normaler Verwesung und einer Verbrennung? Wissenschaftlich betrachtet ist der Prozess beschleunigt. Richtig? Es ist eine enorme Beschleunigung dieses Prozesses. Welchen Vorteil hat das eine vor dem anderen? Leichen, Gräber und Begräbnisstätten sind bei den Leuten sehr emotional besetzt. Weißt du, wenn man einen bestimmten Platz hat und hingehen und das Grab einer nahestehenden Person sehen kann, gibt das einem irgendwie Trost. Bedeutet das, dass die Bibel das sich verbrennen lassen verdammt?
Nein.
Die Antwort darauf lautet nein, denn man kann das in der Bibel nicht finden. Es ist also eine sehr persönliche Entscheidung.
Das denke ich auch.
Ob man eine Verbrennung erlauben sollte oder nicht. In manchen Ländern, wo der Raum sehr begrenzt ist, wie beispielsweise Japan, mietet man sich das Grab für einige Zeit und dann nach 2 Jahren oder so muss man jemanden anderen Platz machen. Weil der Platz so rar ist. Das sind all diese Dinge. Vielleicht kann ich ja eine persönliche Geschichte anfügen, die nicht immer sehr schön ist. Meine Eltern wurden begraben und nicht verbrannt. Meine Mutter wurde in einem Familiengrab beerdigt. Und als ihre Zwillingsschwester starb, wurde sie im gleichen Grab beerdigt. Und auch die Großmutter und die Familie, alle waren im gleichen Grab. Dann vor ein paar Jahren entschied die Stadt, das Straßennetz zu erweitern. So mussten die Gräber exhumiert werden. Und sie mussten die Leichen entfernen. Sie informierten uns und wir gingen zum Begräbnisplatz, wo man mit der Exhumierung der Gräber beschäftigt war. Wie lief das ab? Sie nahmen die Überreste und legten sie in neue, kleine oder größere Särge und beerdigten sie wieder in einem neuen Grab, das dafür angelegt worden war. Als wir dort ankamen, waren sie schon beschäftigt. Die Gräber hatten nur eine bestimmte Größe. Die früher gestorben waren, lagen tiefer beerdigt als die anderen. Manche lagen sehr tief in der Erde, andere wurden nicht so tief beerdigt. Meine Mutter starb ja schon sehr früh, also lag sie im tieferen Bereich. Aber meine Tante lag etwas weiter oben. Als nun der Mann mit seiner Spitzhacke daran arbeitete, das Grab zu öffnen, kam plötzlich der Schädel meiner Tante auf der Spitze der Hacke zutage. Das war sehr befremdlich. Bei sowas kommt man schon ins Grübeln. Was ist der Zweck von all dem? Und dann hat man ja noch die andere Situation, dass nämlich die Begräbnisorte nicht mehr das sind, was sie früher waren. Ich meine, früher war das ein Ort der Ruhe, gut gepflegt, und dann kam eine Vernachlässigung. Schließlich kamen Landstreicher dorthin. Es gab auch Grabräuber, die an den Leichnamen nach Juwelen suchten und dergleichen. Viel Grabschändung. Dann fragt man sich, welche Würde bleibt dabei noch übrig? Diese Entscheidungen werden Leute treffen müssen. Aber meine persönliche Meinung ist, dass der eine Prozess einfach ein schnellerer ist als die normale Verwesung. Biblisch gesehen gibt es keinen Vers, der gegen eine Verbrennung spricht. Tatsache ist, dass Abertausende, wenn nicht Millionen von Gottes Heiligen verbrannt wurden.
Das stimmt.
Nicht, weil sie das gewollt hatten, sondern wegen der Schachzüge ihrer Feinde. Deshalb sorgt sich Gott um den Charakter. Aber wenn man emotional so daran hängt, dass man damit nicht umgehen kann, dann sollte man unbedingt ein Begräbnis machen.
Vielen Dank dafür. Gehen wir zur letzten Frage.
Ja.
Das ist eine Frage, die wir ziemlich häufig erhalten. Wie geht man mit dämonischer Aktivität um?
Nun, ich erhalte die Frage fast täglich. Und anscheinend nimmt das Problem noch zu. Nachdem ich selbst einen okkulten Background habe, Martin, habe ich persönliche Erfahrungen mit dämonischer Aktivität. Ich war selbst darin verwickelt. Ich hatte bei Seancen teilgenommen. Ich wurde von Dämonen gewürgt. Ich hatte sehr persönliche Begegnungen mit der dämonischen Welt. Und die Befreiung davon erhielt ich nicht durch Exorzismus. Auch wenn es eine Weile so aussah. Denn während ich die Wahrheiten der Bibel immer noch nicht kannte, war ja die katholische Kirche zu mir gekommen und führte in meinem Haus einen Exorzismus durch. Und dieser Exorzismus war sehr dramatisch. Denn während der Priester diesen Exorzismus ausführte, wurde er sichtlich von Dämonen angegriffen und durch das Zimmer geworfen. Und nachdem er seine Handlung schließlich durchgeführt hatte und gegangen war, gab es in meinem Haus keine dämonische Aktivität mehr. Und natürlich schrieb ich das dem Exorzismus zu, diesem Ritual, Das Ritual beinhaltete die Zubereitung von heiligem Wasser mit Salz und einem Kreuz im Salz und dann das Verteilen des Wassers. Das ganze Haus wurde damit besprengt und so weiter. Und eine Messe wurde im Haus abgehalten. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Diejenigen, die mein Zeugnis kennen, wissen, dass alle unsere Tiere herrannten. Es war eine sehr eigenartige Situation. Aber als ich die Wahrheit entdeckte und anfing, an der Kette zu zerren, kam all die dämonische Aktivität voller Rache zurück.
Ja.
War es also wirklich ein erfolgreicher Exorzismus? Nein.
Ganz und gar nicht.
Es war eine Täuschung. Das bedeutet, dass der Teufel so tat, als ob er sich zurückgezogen hätte, sodass ich in einer noch größeren Lüge gefangen wurde, als ich es vorher gewesen war. Vorher war ich Atheist gewesen und jetzt sollte ich mich in einem religiösen System verfangen, das im Gegensatz zur Schrift steht. Und so lernte ich damals eine sehr wertvolle Lektion. Was stoppte die dämonische Aktivität wirklich? Gebet. Gebet stoppte die dämonische Aktivität. Das bedeutet nicht, dass das Belästigtwerden aufhörte.
Das ist ein wichtiger Punkt. Bitte führe das noch ein wenig aus.
Gut, sprechen wir ein wenig darüber. Heute herrscht diese Vorstellung, dass man einen Exorzisten oder einen Priester oder einen Pastor ruft und er befiehlt diesen Dämon, den Ort zu verlassen. Wenn man zur Bibel geht, wird man sehen, dass auch andere Leute Dämonen befahlen, zu verschwinden. Und die Dämonen sagten erheitert, Jesus kenne ich.
Aber euch?
Paulus kenne ich. Aber wer seid ihr? Und dann wurden sie verprügelt, stimmt's? Das Zauberwort ist kein Zaubertrank. Und es gibt Leute, die herumgehen und den Dämonen befehlen, im Namen Christi auszufahren. Und es wird eine Art Power-Religion. Denn die Macht konzentriert sich dann auf dich, den Menschen. Aber die Macht liegt nie in uns selbst. Der Einzige, der sich einem Dämon in den Weg stellen kann, ist Jesus Christus selbst. Das wird nur durch Gebet und Fasten ausfahren. Was das Fasten angeht, bedeutet das nun, dass ich für eine Woche aufhöre zu essen und die Dämonen schlottern und sofort verschwinden werden?
Nein.
Man muss dafür zu Jesaja gehen. Ist das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Fordere ich, dass ihr eure Seelen für einen Tag oder zwei oder noch mehr kasteit? Nein. Bringt euer Leben in Übereinstimmung mit Christus und das Gebet. Das heißt Gebet und bringt euer Leben in Übereinstimmung mit Christus. Das ist die Antwort auf dämonische Aktivität. Wenn die Leute mich fragen, wie sie mit der dämonischen Aktivität bei sich umgehen sollen, frage ich sie zuallererst das. Ist euer Leben in Ordnung?
Gibt es irgendeinen Einfluss, den ihr in euer Leben hineinbringt? Wie etwa die Medien?
Ja.
Das könnte diese Tür öffnen.
Was öffnet diese Tür? Gehorchst du dem, was Gott gesagt hat? Du bittest Gott, dir bei diesem und jenem zu helfen, aber hat er dir schon gesagt, was seine Forderungen sind? Der Heilige Geist wird denen gegeben, die
gehorchen.
Die ihm gehorchen. Das ist in der Schrift sehr eindeutig. Sorgfältig den Vorschriften Christi gehorchen ist ein absolut notwendiger Bestandteil.
Ja.
Genauso kann ich nicht für die Heilung einer Person bitten, solange sie sich weigert, sich nach den Gesundheitsprinzipien zu richten.
So ist es.
Wenn derjenige nicht mit dem Rauchen aufhören will und er nicht aufhören will zu trinken und das in seinem Körper aufzunehmen, was für ihn schädlich ist, wird alles Gebet der Welt ihm nicht helfen, wenn er stur bleibt.
Ganz genau.
Bei dämonischer Aktivität verhält es sich genauso. Bring dein Leben in Ordnung. Stell dir selbst die Frage, was in meinem Leben ist das Hindernis? Und bring das in Ordnung. Und dann das Gebet. Das bedeutet, Gott darum zu bitten, etwas für dich zu tun, was du selbst nicht tun kannst. Richtig?
Amen.
Und dann glauben. Sobald du dich hingekniet hast und dieses Gebet gesprochen hast, musst du dir den Glauben aneignen. Du musst dem Glauben annehmen, dass das Gebet erhört wurde. Lass mich ein Beispiel dafür geben. Martin Luther. Martin Luther wurde vom Teufel geplagt, als er dabei war, die Bibel zu übersetzen. Es kam so weit, dass er so zornig wurde, dass er seinen Tintenfass nahm und es nach dem Teufel warf. Aber natürlich verfehlte er den Teufel, weil er ihn nicht sehen konnte. Das war ein vergebliches Unterfangen. Und er wurde so bedrängt, dass er kaum arbeiten konnte.
Ja.
So wurde er bedrängt.
Die Leute können da mitfühlen, die Belästigung kann andauern.
Und es kann sehr ernst sein. Doch dann erkannte er plötzlich, dass er am Leben war. Das bedeutete, dass der Dämon, der ihn tot sehen wollte, nicht fähig war, ihn zu töten. Wer hielt den Dämon davon ab, ihn zu töten?
Jesus.
Ja, Jesus hielt ihn davon ab, ihn zu töten. Und so kam er zu der Schlussfolgerung, dass der Teufel einfach eine Menge Lärm machte. So sagte er: Teufel, du hast das Ziel, mich zu töten, aber Christus erlaubt das nicht. Und deshalb erlaube ich es dieser Belästigung nicht mehr, sich auf mich noch weiter auszuwirken. Du kannst machen, was du tun musst und was du meinst, tun zu können. Was immer Gott erlaubt, ist für mich in Ordnung. Aber was mich angeht, mir reicht's. Ich bin müde und gehe jetzt schlafen. Und zum ersten Mal fand er richtig Schlaf und fuhr mit seiner Arbeit fort. Sehr oft werden Leute von Dämonen belästigt. Halte dich an das Rezept. Bringe dein Leben in Ordnung. Bete: Herr, ich gehöre dieser Macht nicht an. Ich gehöre zu dir. Ich bin mit einem Preis erkauft worden. Bitte befiehl diesem Dämon, mich in Ruhe zu lassen. Dann dankst du dem Herrn für seine Segnungen und nimmst im Glauben an, dass dein Gebet gehört wurde. Dann sagst du dir: Mein Gott ist nicht taub. Er ist nicht Baal, dass er nicht hören könnte. Noch ist er auf einer weiten Reise. Er ist nicht taub. Er kann mich hören. Deshalb nehme ich im Glauben an, dass mein Gebet erhört wurde. Wenn dann die Teller an die Wand fliegen, dann ist es eben so.
So ist es.
Irgendwann ist es mir genauso ergangen. Die Teller flogen durchs Zimmer und krachten an die Wand. Und dann herrschte Totenstille.
Das gleiche geschah bei Roger Monot.
Ja.
Wir hatten ihn vorher schon erwähnt. Ich möchte jeden ermutigen, sich dieses Buch Im Bann des Bösen zu besorgen und zu lesen. Denn er war in einer ganz ähnlichen Situation, wie du es beschrieben hast.
Ja.
Schließlich wurde er durch Gebet damit fertig.
Weißt du, es gibt eine Aussage im Geist der Weissagung. Es wird nie eine Zeit kommen, in der Satan seinen höllischen Schatten nicht auf deinen Weg wirft. Er wird dich nicht in Ruhe lassen. Er wird dich belästigen. Er wird es dir so schwer wie möglich machen. Dann fragst du dich selbst: Warum, Herr? Warum ich? Falsche Frage.
Warum nicht?
Warum sollte es Jesus passieren? Warum sollte es all seinen Jüngern passieren? Warum sollte es all den Großen passiert sein? Und du solltest von jeglicher Belästigung ausgenommen sein? Aber du hast die Verheißung: Gott wird es nicht zulassen, dass du über dein Vermögen versucht wirst. Und da kommt der schlichte Glaube hinzu. Um dämonische Aktivität loszuwerden, tue, was recht ist, lege es in Gottes Hände, bete zu ihm, das zu lösen, und dann nimm es im Glauben an, dass er es getan hat. Führe dein Leben weiter und der Teufel wird vor dir fliehen.
Amen. Willst du für uns beten?
Himmlischer Vater, wir leben in sehr unruhigen Zeiten und wir brauchen Glauben. Hilf uns, dass unser Glaube wächst, sodass wir nicht erschüttert werden können, ganz egal, was uns passiert und ganz egal, was um uns herum passiert. Hilf uns, uns an den Felsen zu klammern. In Jesu Namen. Amen.
Amen.